die zum zweiten Law After Lunch in diesem Semester mit dem Thema Solvency II, aktuelle Tendenzen der Reform der Versicherungsaufsicht in Europa. Und Herr Professor Pohl hat ja beim ersten Mal Law After Lunch Herrn Professor Tietje ein besonderes Kompliment gemacht für die Terminierung dieses Themas. Ich kann das heute leider nicht tun, hätte das aber eigentlich auch gerne getan, denn am Dienstag war eine Sitzung des ECOFIN-Rates und eigentlich hätte da dieses Thema Solvency II ebenfalls auf der Tagesordnung stehen sollen. Das tat es allerdings nicht, was damit zusammenhing, dass die ECOFIN-Ratleitende Christine Lagarde dieses Thema nicht auf die Tagesordnung gesetzt hat, was mit den besonderen Interessen von Frankreich zusammenhängt, auf die wir auch noch im Verlauf dieses Vortrages näher eingehen wollen. Es ist allerdings, das muss man sagen, eigentlich praktisch typisch für Solvency II, denn es ist ein sehr, sehr umstrittenes Projekt und hat eine bereits lange Geschichte hinter sich und die auch teilweise recht leidensvoll für dieses Projekt war. Das Ganze beginnt etwa im Jahr 1999. Es beginnt damit, dass man sich Gedanken macht, die Versicherungsaufsicht in Europa zu reformieren. Das Ganze wird dann natürlich beflügelt 2001, 2002 durch eine Finanz- und Versicherungskrise. 2003 wird dann erstmals ein Ausschuss eingesetzt in Europa, das sogenannte SEOPS. Dann 2007 liegt ein Rahmenrichtlinienentwurf bereits vor. Dieser wird allerdings abgelehnt vom Rat. Er ist dann 2008 noch einmal reformiert worden. Es ist nochmal überarbeitet worden, insbesondere die Rom-I-Verordnung wurde eingearbeitet in diesen Vorschlag. Und eigentlich, wie ich das schon eingangs gesagt hätte, sind wir nun eigentlich auf dem Standard, dass wir vor einem Entschluss stehen. Es ist geplant, zumindest bis 2009, also bis in der jetzigen Zusammensetzung der EU-Kommission, dieses Projekt noch zu verabschieden. Es wird einen nächsten ECOFIN-Rat geben im Dezember diesen Jahres. Man möchte auch dort eigentlich dieses Thema dann abschließen. 2009 wird die Ratspräsidentschaft an Tschechien gehen. Viele sind etwas skeptisch, ob Tschechien dieses Projekt ebenso gut voranbringen könnte wie Frankreich. Und 2012 ist dann schließlich geplant, dass dieses Projekt komplett in nationales Recht implementiert ist. Aber das Thema ist auch noch aus einem ganz anderen Grund sehr aktuell, nämlich aufgrund der gegenwärtigen Finanzkrise. So findet sich etwa in der Regierungserklärung unseres Finanzministers Peer Steinbrück zur Lage der Finanzmärkte am 25.09.2008 ein ganz ausdrücklicher Hinweis darauf, dass Solvency II unbedingt durchgesetzt werden soll im Zusammenhang mit dieser Finanzkrise. Aus diesem Grund habe ich meinen Vortrag folgendermaßen gegliedert. Ich werde zuerst auf den Zusammenhang Solvency II und die aktuelle Finanzkrise eingehen, dann als zweites die formellen Aspekte erläutern, das sogenannte Lamfalussy-Verfahren, in dem sich insbesondere viele europarechtliche Probleme stellen, und dann zum Schluss werde ich dieses Modell Solvency II der Versicherungsaufsicht umfassend darstellen, und dort werde ich natürlich insbesondere auf diese kritischen Punkte, die zu vielen Interessenskonflikten geführt haben, innerhalb Europas verstärkt eingehen. Und man kann bereits sagen, dass es ja durchaus einige Punkte schon gibt, an die sich so herausgebildet haben und so strittig sind, dass sie wahrscheinlich nicht durchsetzbar sein werden. Ich werde auf die Gründe dann umfassend eingehen. Nun aber zunächst zu dem Zusammenhang Solvency II und Finanzkrise. Und da liegt eine ganz aktuelle Studie vor, veröffentlicht im Ende September 2008, die sogenannte SAS-Studie. Dort wurden etwa 350 Führungskräfte befragt und 70% geben an, dass das Risikomanagement, die Lücken im Risikomanagement ein ganz entscheidender Faktor in dieser Finanzkrise waren. Und dann gibt es durchaus auch einige, durchaus allerdings kontrovers diskutierte historische Ereignisse in den USA, die diese Auffassung durchaus bestätigen. Wir haben da zum einen, hier stehen 1989 RTC, mit dem Verweis auf einen Moral Hazard Effekt. Dazu gibt es folgende Geschichte. Es gab eine Sparkassenkrise in den USA, Ende der 70er Jahre etwa. Die Sparkassen waren damals in den USA sehr, sehr stark reguliert, was ihnen Geschäftsnachteile einbrachte gegenüber Banken, die höhere Zinsen angeboten haben. Das hat die Sparkassen in rote Zahlen geführt. Ronald Reagan hat daraufhin 1982 ein Gesetz erlassen, das die Regulierung maßgeblich aufgehoben hat. Lediglich das Investmentbanking war nicht mehr vom Geschäftsfeld der Sparkassen umfasst. Und aus diesem Grund haben die Sparkassen dann sehr, sehr und teilweise sehr risikoreiche Geschäfte getätigt nach dieser Deregulierung. Also zum Beispiel haben sie insbesondere Immobilienkredite vergeben, aber auch Junkbonds. Also Junkbonds, man muss sich das so vorstellen, ein Junkbond bedeutet im Bereich des Wholesale Takeovers, des M&A-Geschäfts, also feindliche Übernahmen im Bereich M&A, bedeutet das, dass man eine externe Gesellschaft gründet. Es werden dann besonders gute Zinsen angeboten. Man kann hinein investieren. Falls die Übernahme gelingt, hat man die hohe Verzinsung. Falls allerdings diese Übernahme nicht gelingt, ist natürlich nahezu ein Totalverlust. Also sehr, sehr risikoreiche Geschäfte, die dort getätigt wurden. Und diese Sache führte durch Immobilienkrise und auch durch viele Verluste in diesen Junkbonds zu einer Sparkassenkrise. Und dann kommt es 1989 zu dem RTC, zur Resolution Trust Corporation, einem staatlichen Versuch, diese Sparkassen zu sanieren. Und das hat natürlich einen Moral Hazard Effekt. Also Moral Hazard Effekt in dem Sinne, dass man nun gesagt hat, es ist egal, wie hohe Risiken man eingeht, man wird ohnehin gerettet. Insofern wird das durchaus diskutiert als entscheidender Einfluss. Und wir haben auch einen allerdings sehr kontrovers diskutierten Ansatz, den Community Reinvestment Act. Also etwa 1977 wird der erstmals erlassen. Es war damals so, dass die Banken ein Risikomanagement hatten, was sehr effizient war, allerdings durchaus etwas bedenklich, das sogenannte Redlining. Man hat eigentlich gewisse Geschäftsfelder, für Kredite hat man in der Geografie gewisse Wohnorte eingegrenzt und dahin keine Kredite mehr vergeben. Und man kann sich vorstellen, in den USA waren das natürlich dann insbesondere Gebiete der sozial Schwächeren und der Afroamerikaner. Also eine Art Diskriminierung. Deswegen hat man eingegriffen, was ja durchaus dann auch politisch verständlich ist. Man hat eine Aufsicht eingerichtet, die nunmehr die Banken kontrollieren soll, dass sie insgesamt die gesamten Felder mit Krediten versorgen. Dieser Community Reinvestment Act ist dann 1995 nochmal unter Bill Clinton noch einmal erweitert worden. Und es ist wirklich, kam dann zu diesen sogenannten Subprime Loans, also Kredite, für die nur geringe Sicherheiten notwendig waren. Man kann also insgesamt dadurch sprechen, dass die Politik in den USA durchaus darauf ausgerichtet war, nicht unbedingt das Risikobewusstsein zu schärfen, sondern hier und da ganz im Gegenteil gearbeitet hat. Und es kam dann 1997 zu den sogenannten CRA-Anleihen unter dem Community Reinvestment Act. Also man hat diese Risiken gebündelt und hat sie auf den Markt gebracht. Insbesondere Bear Stearns war da führend, der Name ist uns sehr bekannt aus der Finanzkrise. Und was besonders interessant ist, ist, dass die Häuser, also insbesondere Freddie Mac, diese Anleihen, die hochrisikobehaftet waren, dann mit einem AAA-Rating ausgestattet hat. Also AAA-Rating muss man sich vorstellen, das ist also wirklich die höchste Bonitätsstufe, die höchste Sicherheit, die man sich vorstellen kann. Und so wurden diese Risiken, diese hohen Risiken, wurden dann in die Welt gebracht. Und die IKB und die Landesbanken haben auch dieses AAA-Rating sich verlassen, haben nicht noch einmal in ihrem Risikomanagement diese Sachen überprüft. Ihnen war halt dieser Zusammenhang von Freddie Mac, einer im Übrigen Government-Sponsored Enterprise, also einer besonders staatsnahen Bank, und diesem AAA-Rating unbekannt. Und hier liegt eigentlich auch direkt die Verbindung zu Solvency II, das sich insbesondere mit dem Risikomanagement auseinandersetzt und natürlich den Versicherungen. Solvency II ist Versicherungsaufsicht und diese Finanzkrise weitet sich natürlich auch auf Versicherer aus. Etwa das Beispiel der EIC, die insbesondere durch Kreditversicherungen in diese Krise mit hineingeraten sind. Und Versicherungen sind, und das ist eine generelle Erfahrung, durchaus auch involviert in Krisen aus unserer Erfahrung 2001-2002. Dort gab es den Terroranschlag 9/11 2001. Wir hatten Hochwasser in Deutschland. Wir erinnern uns alle noch an die Wahlkampfbilder von Gerhard Schröder mit Gummistiefeln etc., die Naturkatastrophen und gleichzeitig auch einen Börseneinbruch. Und das ist eine entscheidende Frage, dass also direkt zwei Dinge passiert sind, auf zwei Seiten der Bilanz sozusagen bei den Versicherern. Auf der einen Seite sind unerwartete Risiken eingetreten und auf der anderen Seite die Eigenmittel, das Eigenkapital ist heruntergegangen. Und das hat dann zu dieser Krise geführt, die im Übrigen die Mannheimer Lebensversicherung 2002 in arge Bedrängnis gebracht hat. Es kam dann schließlich auch zu einer Auffanggesellschaft, Protector AG, die dann die Mannheimer Versicherung abgewickelt hat. Insofern durchaus berechtigt, das Anliegen, Solvency II Risikomanagement, besseres Risikomanagement zu fördern, Risikocontrolling einzubringen und insbesondere auch den Versicherungsnehmer hier zu schützen vor solchen Krisen. Denn eins ist klar, das ist der besondere öffentliche Auftrag des Versicherungsaufsichtsrechts als öffentliches Recht, als öffentliches Wirtschaftsrecht, den Versicherungsnehmer zu schützen. Denn er hat ja das besondere Interesse, dass auch wenn ein Risiko von dem in Wirklichkeit geplanten Risiko dann abweicht, dass auch in diesen schlechten Situationen, dass dort das Versicherungsunternehmen zahlungsfähig bleibt, also solvent bleibt. Und das ist das, worauf es speziell ankommt, diese Solvenz, diese Eigenmittel in Krisenzeiten, dass diese bei Versicherungsunternehmen weiterhin vorhanden sind. Ich möchte aber zunächst, bevor wir auf das Projekt Solvency II im materiellen Sinne dann eingehen, zunächst erstmal auf das Verfahren eingehen, das sogenannte Lamfa-Lucie-Verfahren. Lamfa-Lucie-Verfahren geht zurück auf den Namen von Baron Alexandre de Lamfalussy, ist ehemaliger belgischer Notenbankpräsident und er ist Wirtschaftswissenschaftler und er wurde im November 2002 wurde er beauftragt vom Rat der Finanzminister, ein schnelles und flexibles Gesetzgebungsverfahren zu entwickeln und dort gewisse kritische Punkte offenzulegen. Das war insbesondere vor dem Hintergrund der FSAP, des Aktionsplans für Finanzdienstleistungen, insbesondere Marktmissbrauchsrichtlinie, also diese Fragen des Wertpapierhandelsgesetzes. Und er hat dann drei maßgebliche Schwachpunkte herausgestellt: die bestehende Gesetzgebung ist lückenhaft, die mangelnde Einheitlichkeit der Anwendung und eine Insuffizienz im Hinblick auf ständig und schnell entwickelnde Finanzmärkte. Und was viel interessanter ist, ist, dass Baron Lamfalussy da auch ein Verfahren vorgeschlagen hat, was all diese Probleme lösen soll. Und zwar ein Gesetzgebungsverfahren in vier Stufen. Wir haben hier auf der ersten Stufe lediglich Rahmenbestimmungen. Die werden bei Solvency II in einem Mitentscheidungsverfahren nach Artikel 251 EG von Rat und Parlament beschlossen. Wobei man sagen muss, hier ist es eine Richtlinie, die beschlossen wird. Lamfalussy hat insbesondere aufgrund der Geschwindigkeit eigentlich gewollt, dass Verordnungen hier primär einschlägig sein sollen. Solvency II, wie schon gesagt, eine Richtlinie. Und man soll sich hier nur auf die politischen Kernprinzipien konzentrieren. Also noch nicht Detailregelungen treffen, sondern lediglich politische Kernprinzipien, wobei dann die Frage ist, was sind politische Kernprinzipien? Dieser Rahmenrichtlinienentwurf von Solvency II, der derzeit vorliegt, hat etwa 400 Seiten, sicherlich mit zusätzlichen Informationen und Änderungen, aber durchaus sehr umfassend für politische Kernprinzipien, was uns direkt zu Stufe 2 führt. Da sollen lediglich Ergänzungen dieser Rahmenbestimmungen erfolgen, die Implementing Measures, die nicht durch Rat und Parlament erfolgen, sondern durch die Kommission, die dabei wiederum unterstützt wird durch Ausschüsse. Wir haben auf der einen Seite den Ausschuss EIOPS, das ist eine Zusammenkunft der Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten, und auf der anderen Seite SEIOPS, wie schon angedeutet, am 5.11.2003 eingesetzt, die insbesondere für technische Fragen zuständig sind. Das sind hier hochrangige Vertreter der Aufsichtsbehörden vertreten. Sie werden zusätzlich nochmal unterstützt durch ein Gremium der MPCP, der Market Participants Consultative Panel, also Marktteilnehmer. Sowohl die Dienstleister, die Versicherer sind vertreten, die Verbraucher, unter anderem auch Gewerkschaften und Dritte wie Wirtschaftsprüfer und auch die Wissenschaft ist hier in diesem Panel vertreten. Und diese zweite Stufe ist insofern natürlich jetzt von der ersten Stufe, von den Rahmenbestimmungen abzugrenzen, wo sich uns natürlich ein europarechtliches Problem stellt, was sich aber mit den eigentlich klassischen Methoden lösen lässt. Wir haben zunächst als Grundlage dessen Artikel 202, dritter Spiegelstrich des EG-Vertrages, dass eine Delegation von Ausführungskompetenzen auf die Kommission durchaus zulässig ist. Aber die Frage ist halt, in welchem Maße ist das zulässig? Ja, eine durchaus sehr, sehr umstrittene Frage im Prozess Solvency II. Und wir können das lösen natürlich über die Zuständigkeitsregeln. Nämlich auf der einen Seite Rat und Parlament, Stufe 1, und auf Stufe 2 dann die Kommission. Jetzt ist natürlich die Sache, es gibt in Europa keine Gewaltenteilung in diesem Sinne, wie wir sie hier in Deutschland haben. Es ist mehr eine Art Checks and Balances Programm. Allerdings gibt es dazu auch Rechtsprechung für diese Lösung über die Zuständigkeitsregeln. Nämlich insbesondere das Urteil Köster. Und hiernach müssen wir das wesentliche Grundzüge, also wesentliche Bestandteile des Rechtsaktes sozusagen durch Parlament und Rat bereits beschlossen werden müssen. Das ist das Prinzip des institutionellen Gleichgewichts. Und dann stellt sich uns natürlich die Frage, was sind jetzt die wesentlichen Grundzüge? Das ist weiterhin sehr umstritten. Lamfalussy sagt, es müsste hier sozusagen zu einer Einzelfallbetrachtung kommen. Und ein weiteres Problem stellt sich uns natürlich auch europarechtlicher Natur, und zwar das Problem, dass hier Ausschüsse eingeschaltet werden. Ich habe ja erwähnt, EOPS und SEOPS, Ausschüsse. Und das Problem ist, dass diese Ausschüsse natürlich primärrechtlich nicht erwähnt sind. Und in diesem Fall Köster wurde natürlich insbesondere auch vorgebracht, dass hier eventuell die Unabhängigkeit der Kommission gefährdet sein könnte. Aber auch hier gibt es eine Entscheidung hierzu zu der sogenannten Komitologie, also Komitologie, Komitee, französisch für Ausschüsse, also die Verwendung von Ausschüssen, dass ja hier die Unabhängigkeit der Kommission insofern nicht beeinträchtigt ist, als die Ausschüsse, die Arbeit der Ausschüsse nur der Orientierung dient. Also es ist keine Befugnis zu einer völlig eigenständigen Entscheidung und einer eigenständigen Entscheidungsbefugnis, sondern es soll ja vorrangig eine Beratung durch diese Ausschüsse erfolgen. Und das nächste Problem, was sich dort im Rahmen der Komitologie stellt, ist ja ein Problem, das generell im Bereich des Europarechts immer wieder auftritt, nämlich das Problem, ist eigentlich nicht die Komitologie eigentlich der Beweis für dieses Demokratiedefizit, was ja im Bereich Europas immer wieder behauptet wird. Und das ist auch keine Auffassung, die jetzt nur von Wirtschaftsfernverbänden etwa erhoben wird, etwa auch der BDI hat dies am 3.7.2003 erwähnt, er fordert eine Rückholklausel des Parlaments, um halt ein Demokratieelement hier anzubieten. Und diesen Argumenten ist zunächst entgegengetreten worden mit der Argumentation, dass es bei diesen Ausschüssen eine Sunset Clause gibt. Also Sunset Clause muss man so verstehen, dass Komitologiebeschlüsse zeitlich auf 4 Jahre befristet sind und dass dann die Europäische Kommission eine Verlängerung vorschlagen kann, über die dann abgestimmt wird. Das Ganze wurde aufgegriffen allerdings im Verfassungsentwurf 2003. Dort wurde ein Widerrufsrecht vorgeschlagen, ganz nach diesen Vorschlägen auch hier des BDI, ebenfalls 2003. Es wurde auch aufgenommen ins Weißbuch der Kommission im Dezember 2005, dass hier ein Demokratiedefizit vorliegt. Und mittlerweile haben wir eine Reform, einen Komitologiebeschluss des Rates, der nunmehr vorsieht, dass Durchführungsbefugnisse, die über den Basisrechtsakt hinausgehen, unvereinbar sind mit dem Ziel und mit dem Inhalt des Basisrechtsaktes, unvereinbar sind gegen die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit verstoßen. Durch diesen Komitologiebeschluss wird natürlich die Sunset Clause damit überflüssig und derzeit gibt es Bestrebungen in der Kommission, diese Sunset Clause aufzuheben. Wir kommen dann weiter zu den weiteren Stufen. Auf Stufe 3 dann die Arbeiten des Ausschusses zu einer konsistenten Anwendung. Hier ist SEOPS wieder involviert. SEOPS ist hier der maßgebliche Ausschuss in anderer Funktion als auf Stufe 2. Hier werden Leitlinien für die nationale Ebene, für Verwaltungsvorschriften etc. werden hier ausgearbeitet, sogenannte Guidelines, ebenfalls Empfehlungen zu Auslegungsverfahren und die Setzung gemeinsamer Standards. Es ist allerdings so, dass es sich nicht nur um einen Bereich der erweiterten Komitologie handelt, sondern auf Stufe 3 ist man nicht lediglich darauf beschränkt, hier auf Stufe 3 zu Stufe 1 und Stufe 2 Stellung zu nehmen, sondern es ist ein insgesamter Prozess. Also es kann sogar hier auf Stufe 3 zu Vorschlägen kommen, die über die Regeln in Stufe 1 und Stufe 2 hinausgehen. Es gibt Kritik an diesem Lamfalussy-Verfahren. Insbesondere soll beobachtet worden sein, dass die Beschleunigung des Gesetzgebungsprozesses nicht ersichtlich ist. Das ist natürlich durchaus offensichtlich für uns. Solvency II hat bereits sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ich sehe aber einen ganz anderen Vorteil des Lamfalussy-Verfahrens und ich bin auch deswegen der Meinung, dass der Lamfalussy-Prozess im Europarecht, im Bereich des Finanzmarktes durchaus zu Recht so maßgeblich ist. Und zwar ist es eigentlich eine Flexibilisierung. Man kann Modifizierungen in der Gesetzgebung viel leichter einbinden. Man hat direkt die Mitgliedstaaten sehr stark involviert durch die Ausschüsse. Und insofern denke ich auch hier, dass dieses Land-Verlust-Sie-Verfahren weiterhin und auch zu Recht weiterhin verfolgt werden wird. Und dann natürlich mit den jeweiligen Änderungen, den Änderungen, die vorgeschlagen wurden im Bereich der Komitologie. Dann möchte ich jetzt zu dem Säulenmodell kommen, das Versicherungsaufsichtsmodell nach Solvency II. Hier sehen wir dieses Drei-Säulen-Modell und das erinnert uns natürlich sehr stark an Basel II. Und es ist durchaus eine gewisse Analogie zu sehen, obwohl es nicht deckungsgleich ist. Es ist nicht ein 1:1 Übernahme von Basel II für den Versicherungsbereich, aber wir haben dennoch die gleiche Struktur. Zuerst eine quantitativen Kapitalanforderungen, also eine quantitative Säule, die zweite Säule qualitative Prüfung der Aufsicht und als drittes die Marktdisziplin. Zur ersten Säule. Ich habe ja bereits gesagt, dass entscheidend ist für einen Versicherungsnehmer, für einen Versicherten, inwiefern Sicherheiten bei der Versicherung vorliegen, wenn auch mal das berechnete Risiko abweicht. Also wie viel Eigenmittel hat eine Versicherung, was ist sozusagen die Available Solvency Margin, wie sie genannt wird, was ist der Puffer zur Risikoabsicherung bei einer Versicherung. Und das ist der entscheidende Faktor in der quantitativen Prüfung. Wir haben hier etwa auf der einen Seite die Berechnung des Mindestkapitals, was entscheidend. Das Mindestkapital, hierfür ist zunächst eine absolute Untergrenze dieses Puffers bereits angedacht von 1 Million für Nicht-Lebensversicherungen und 2 Millionen für Lebensversicherungen und einem Vertrauensniveau von 80-90%. Es soll vierteljährlich berechnet werden. Das hat auch zu Kritik geführt. Das ist die Frage, ob eine vierteljährliche Berechnung wirklich notwendig ist oder ob man nicht etwa eine jährliche Berechnung vielleicht dort mit den Bilanzen etwa eher in Betracht ziehen sollte. Auf jeden Fall, hier soll ein absoluter Unterpunkt gesetzt werden. Hier ist auch dann durch ein roter Bereich gekennzeichnet. Hiernach wird durch die Zulassung wird entzogen, wenn ein Finanzierungsplan, der durch die Aufsicht vorgeschlagen wird, nur unzureichend umgesetzt wird oder nicht binnen 3 Monaten erfüllt wird. Also der Finanzierungsplan muss dann hier vorgelegt werden. Und wenn das nicht erfolgt, Entzug. Auf der anderen Seite, das Zielkapital, die sogenannte Solvency Capital Requirement, SCR. Das bedeutet in einer anderen Rechnung, die einmal jährlich wiederum erfolgen soll und sich darauf bezieht, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,5% auch bei einem schlechten Ergebnis für die nächsten Jahre die Aktiva zur Bedeckung der Verbindlichkeiten ausreichen. Also man muss sich das ungefähr so vorstellen bei dieser Berechnung, also 99,5% Wahrscheinlichkeit in dieser Berechnung bedeutet also etwa, dass innerhalb von 200 Jahren dann es doch einmal sein könnte, dass die Verbindlichkeiten nicht ausreichen etwa. Das Spannende hieran ist die Berechnung. Hier wird auf zwei Sachen hingewiesen. Auf der einen Seite soll es eine Standardformel geben, die noch nicht feststeht. Denn wir haben ja jetzt gelernt im Lamfalussy-Verfahren, es gibt Stufe 1 und Stufe 2 und diese Berechnungsformel soll erst auf Stufe 2 auf den Durchführungsbestimmungen durch die Kommission nachher erlassen werden. Durchaus streitig, man kann natürlich durchaus auch der Auffassung sein, dass es sich um einen wesentlichen Bestandteil von Solvency II handelt und damit, dass es eigentlich schon auf Stufe 1 vielleicht einschlägig wäre. Auf jeden Fall generell nach heutigem Standard ist es auf Stufe 2 angesiedelt, diese Standardformel. Es gibt auch schon bereits erste Probeläufe hierzu und auch erste Berechnungen, die vorgeschlagen werden. Es gibt aber hierzu noch keine Entscheidung. Dann des Weiteren wird vorgeschlagen, beziehungsweise ist bereits in der Richtlinie enthalten, die Möglichkeit eines internen Modells. Und das ist eigentlich so ein bisschen diese generelle Tendenz, die wir in der Versicherungsaufsicht sehen. Ein internes Modell bedeutet, dass anhand dieser gewissen Punkte, die in der Richtlinie vorgegeben werden, die Versicherung selber eine interne Berechnung anstellen kann. Da muss nicht unbedingt nach der Standardformel berechnet sein, sondern ein internes Modell, was dann wiederum qualitativ durch die Aufsicht geprüft werden soll. Also wir haben eine Tendenz hierzu weg von quantitativen Kapitalanforderungen hin zu einer qualitativen Prüfung der Aufsicht. Und das ist natürlich insbesondere die Entwicklung zu Solvency I. Ich habe Solvency I ja bislang noch nicht besonders erwähnt. Es ist auch keine besonders prominente Richtlinie der EU gewesen. Solvency I bedeutet eigentlich vorrangig quantitative Kapitalanforderungen, hier in der ersten Säule. Die zweite Säule ist nicht vorhanden. Und aus diesem Grund hier wirklich ein Paradigmenwechsel durch Solvency II. Dann ist natürlich die Frage, was soll berechnet werden? Was sind denn die grundlegenden Positionen? Und hier haben wir dann Artikel 101, die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung, das SCR. Und hier haben wir insbesondere eine Sache, die auffällt, das Marktrisiko. Und hier gibt es sehr viele Streitpunkte. Und das hat insbesondere dazu natürlich geführt, dass Frankreich hier durchaus eher dieses Projekt blockiert. Die Marktwertsicht, die hier gefordert wird, ist natürlich grundlegend problematisch für alle die Versicherungskonzerne, die viel ihre Eigenmittel in eine Strategie verfolgen, diese primär in Aktien anzulegen. Also, wir haben hier einen Wandel von der statuarischen zu einer ökonomischen Reserve, aber die Marktwertsicht. Wir haben ja durchaus auch derzeit so ein bisschen diese Erfahrung durch die Deutsche Bank, wir haben die Bilanzierungsregeln geändert, und da wurde teilweise nicht die Marktwertsicht, den Marktwert angelegt und nur dadurch hat man es geschafft, nicht rote Zahlen zu schreiben, sondern in schwarze Zahlen zu kommen. Man sieht also, wie sehr diese Marktwertsicht ein Risiko, das da ist, offenlegen kann. Und jetzt kommen wir auch zu einem Thema, das direkt damit natürlich auch uns wiederum an unsere eingangs dargestellten Probleme bei der Krise 2001, 2002 erinnert. Ich hatte die Mannheimer Versicherung erwähnt, die auch primär in Aktien angelegt hatte, ihre Eigenmittel, und dadurch in Schwankungen gekommen ist. Und jetzt haben wir halt diese besondere Sache, dass mit diesem Berechnungsmodell man beide Seiten der Bilanz anschaut. Man schaut nicht nur auf das Risiko, was könnte sein, wenn diese typischen Erfüllungsrisiken, nicht für Lebensrisiko, Lebensversicherungsrisiko, Krankenversicherungsrisiko, sondern auch auf die Eigenmittel, welches Risiko habe ich hier. Und um mal ein Beispiel zu nennen, man müsste derzeit bei Aktien 32% Eigenkapital hinterlegen. Also wenn ich 100 Millionen meiner Eigenmittel in Aktien anlege, dann muss ich 32 Millionen Eigenkapital dafür hinterlegen. Und das Ganze ist dann noch weiter erhöht bei Emerging Markets, bei diesen Aktien in China, in Indien, da sind es dann 45% und auch, und das erinnert uns auch wieder an den ersten Teil meines Vortrags, Immobilien müssen mit 20% Eigenkapital hinterlegt werden. Anleihen hingegen nur mit 2,5%. Und das ist die Hauptkritik auch der AXA. AXA hat wohl in ihrer Strategie sehr, sehr stark in Aktien angelegt. Sie sehen darin ein sehr, sehr großes Problem und haben dementsprechend Frankreich, die Regierung, die französische Regierung hat ein besonderes Interesse natürlich, ihren Hauptversicherungskonzern hier zu schützen und diese Interessen dieses Versicherungskonzerns auch dann zu vertreten in Europa. Und sie haben das damit zu einem Hauptstreitpunkt durchaus von Solvency II aus ihrer Sicht gemacht, dass diese Marktwertsicht, dass diese Hinterlegung der Aktien mit Eigenkapital nicht in Solvency II Berücksichtigung finden soll. Im Vergleich dazu, deutsche Lebensversicherer sind klassisch in Renten investiert, haben also 80% in Renten, 10% nur in Aktien und 3-4% in Grundstücksanteilen. Das ist also ganz vorrangig ein französisches Problem. Des Weiteren haben wir dann das Asset-Liability-Mismatch berücksichtigt in dem Marktrisiko. Damit ist gemeint ein starkes Auseinanderfallen der Fälligkeiten von Forderungen und Verbindlichkeiten. Das war insbesondere eine Frage, die diskutiert worden ist bei der Hypo Real Estate. Das war auch mit ein Grund, warum hier gewisse Probleme aufgetreten sind. Also diese Risiken werden nunmehr mit Solvency II alle berücksichtigt in dieser Marktwertsicht, aber dies wird halt noch kontrovers diskutiert und es ist durchaus fraglich, ob dies dann in dieser Gestaltung kommen wird. Was ist jetzt aber, wir haben über das Interesse Frankreichs geredet, aber was ist das große Interesse Deutschlands? Und da kommen wir zu dem Punkt freie RFB. Was sind freie RFB? Also Rückstellung für Beitragsrückerstattung. Typischer Fall der Lebensversicherer. Was eine Beitrag bei, zu einer Beitragsrückerstattung kommt es zum Beispiel bei Überschüssen. Oder wenn sich ein Risiko plötzlich anders berechnet, also ich ein niedrigeres Risiko habe und man mir Beiträge erstatten müsste. Dann kann man eins machen, man kann das sofort zurückerstatten an den Versicherten oder man kann es auch in der Bilanz einstellen als RFB. Hat natürlich einen riesigen Vorteil, man muss nicht teuer am Kapitalmarkt Eigenmittel wieder neu aufnehmen, sondern hat erstmal dieses Geld, kann damit arbeiten und hat es nicht direkt ausgeschüttet. Das ist eine unternehmenspolitische Entscheidung, die insbesondere halt die Lebensversicherer in Deutschland verfolgen. Es ist, da kommt jetzt dann wiederum die Rechnungslegung in Deutschland auch entgegen, die ja vorrangig auf Gläubigerschutz ausgerichtet ist. Und so ergeben sich praktisch in Deutschland typischerweise stille Reserven. Und diese können, das ist eine Spezialität, die insbesondere in § 56a Satz 5 des VAGs beschrieben ist, diese dürfen auch durch einen Versicherer genutzt werden in Krisenzeiten, um dann hier ihre Eigenmittel auszuweisen. Das bedeutet also, dass es ganz typischerweise in der Solvenz, natürlich in der Solvabilitätsanforderung durchaus mit einzurechnen. Das Ganze hat natürlich aber auch Gegner, insbesondere die Franzosen, die Niederländer, Spanien und auch Großbritannien, die ein anderes System verfolgen. Sie haben ja eher das System, eher in Aktien anzulegen. Und so ist das ein Hauptstreitpunkt. Deutschland hat eine sehr, sehr geschickte Handlungsführung da gehabt, eine sehr gute Verhandlung, und deswegen ist es derzeit in der Richtlinie gegenwärtig berücksichtigt. Allerdings ist aus Gesprächen, insbesondere von unserem Finanzminister Peer Steinbrück, durchaus zu ersehen, dass das noch zur Verhandlungsmasse gehört. Und das ist durchaus problematisch, sollte dies nicht verwirklicht werden bei Solvency II, weil, ich habe es ja aufgeschrieben, das Eigenkapital der deutschen Lebensversicherer 47 Milliarden Euro und hiervon freie RFB 37 Milliarden Euro, 80% im Jahr 2004. Also man kann sich durchaus vorstellen, dass, wenn das hier nicht kommen sollte unter Solvency II, dass hier große Probleme auf die deutschen Versicherer zukommen könnten. Aber Herr Steinbrück hat bereits gesagt, es ist absolute Priorität bei seinen Verhandlungen, dass die freien RFB evident als Solvabilitätskapitalanforderungen, dass sie damit berücksichtigt werden. Insofern glaube ich nicht, dass Solvency II so kommen wird ohne freie RFB, dass das doch eine recht gesicherte Position sein wird. Dann haben wir Säule 2, die qualitative Prüfung der Aufsicht, was eigentlich sozusagen die entscheidende Säule sein wird in Solvency II. Danach wird gefordert eine schriftlich vom Management festgelegte Politik, eine Abteilung für das Risikomanagement, die die interne Bewertung der Risiken durchführt, die ständige Einhaltung der Eigenmittelvorschriften, ein internes Auditsystem, das prüft, ob das interne Kontrollsystem des Unternehmens ausreicht, und dann auch ein ausreichend qualifiziertes Aktuariat, also eine Abteilung für die Versicherungsmathematik. Das ist also demnächst die entscheidende Säule unter Solvency II, die wir gegenwärtig im Europarecht nicht haben. Im deutschen Recht haben wir sie allerdings doch bereits durch die 9. VAG-Novelle bereits eingearbeitet. Also Deutschland ist hier so ein bisschen Europa sozusagen voraus, aber wir wollen ja einheitlich, wir wollen ein Level Playing Field in Europa schaffen und deswegen natürlich auch das besondere Interesse der Deutschen, natürlich hier das auch in Europa umzusetzen. Allerdings ist hier natürlich auch gewisse Kritik angebracht. Das ganze Risikomanagement, kann man das ähnlich auch von den kleinen Versicherungsunternehmen verlangen? Kleine Versicherungsunternehmen fühlen sich gegenwärtig etwas überfordert. Es ist auch durchaus so, dass bei manchen privaten Studien derzeit viele kleinere Versicherungsunternehmen nicht teilgenommen haben. Wir können das dazu nicht abschätzen, ob diese Solvency II-Anforderungen also wirklich auch hier so greifen werden und so unproblematisch durchführbar sind. Ein ganz anderer Streitpunkt, der alle drei Säulen betrifft, aber in der zweiten Säule, gerade vor dem Problem der kleinen Versicherungsunternehmen vielleicht zum Vergleich hier vielleicht erörtert werden sollte, ist ein Hauptstreitpunkt. Das ist die sogenannte Gruppenaufsicht. Wir haben gegenwärtig eine Solo-Plus-Aufsicht. Was bedeutet das? Es ist also relevant bei Konzernen, bei Mutterunternehmen und Tochterunternehmen. Tochterunternehmen werden so auf der Solo-Ebene, also in dem Land beaufsichtigt, in dem sie sind. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen die Allianz, die ist ja ebenso als Versicherungskonzern ebenso in Italien und in Spanien etwa engagiert. In Spanien die Phoenix Directo oder in Italien die Lloyd. Und dann werden diese natürlich von Italien und von Spanien beaufsichtigt. Jetzt ist aber natürlich die große Frage, es ist ja natürlich ein Konzern, es gibt ein Mutterunternehmen und das wird ja auch auf Solo-Ebene dann in Deutschland beaufsichtigt. Aber es gibt bei dieser Solo-Plus-Aufsicht gibt es diese herausgestellte Bedeutung des Mutterunternehmens nur durch einen hinzugefügten Beaufsichtiger, durch einen Supervisor, in dem Sinne nur ergänzend. Und da wird Solvency II ebenfalls einen Paradigmenwechsel eigentlich einläuten, wenn es so kommen würde, wie jetzt die Richtlinie aussieht. Nämlich wird dieses System umgestellt. Es wird besondere Kompetenzen geben für den Aufseher des Mutterunternehmens. Es wird also eine erweiterte Kompetenz des Group Supervisors geben. Das hat folgende, es gibt also die Genehmigung, der Eigenkapitalberechnung wird dann durch diesen Group Supervisor durchgeführt. Die Eigenkapitalanforderungen für die gesamte Gruppe können davon natürlich entsprechend profitieren. Die Bürokratiekosten werden dadurch gesenkt. Wir haben Diversifikationseffekte bei der Berechnung. Was sind Diversifikationseffekte? Also Ausgleichseffekte, die können besser berücksichtigt werden. Es ist natürlich klar, Thema des sogenannten Group Supports, dass ich in einer Gruppe natürlich den Tochterunternehmen beistehe. Dass er generell in der Gruppe durchaus auch Kapital dann innerhalb dieser Gruppe fließen wird. Das wird gegenwärtig zwar auch schon mit eingerechnet, aber nur auf der niedrigsten Stufe. Es wird also nicht als höchste Bonitätsstufe gewertet. Unter Solvency II würde sich das ändern, es würde auch als höchste Bonitätsstufe gewertet. Diese Gruppenaufsicht, und da gibt es einen ganz aktuellen Zeitungsbericht, der mir vorliegt aus der Financial Times Deutschland vom 5.11., also von gestern, dass diese Gruppenaufsicht wohl nicht kommen wird. Das ist insbesondere auf den Widerstand vieler osteuropäischer Staaten zurückzuführen, insbesondere Polen, die einfach dadurch ihren Einfluss auf die Versicherungsaufsicht verloren gehen sehen. Es ist natürlich klar, dass das eine Art Vorbereitung ist natürlich darauf, dass Deutschland und Frankreich, die das besonders durch ihre großen Konzerne Allianz und AXA gerade favorisieren, dass dort das gesehen wird, dass dieser Einfluss Deutschlands und Frankreichs in der Versicherungsaufsicht zu groß würde und die kleinen Länder dadurch an Bedeutung verlieren würden. Und Frankreich hat bereits signalisiert, dass sie an diesem Punkt nicht so festhalten möchten, wie das vielleicht gerade in Deutschland der Fall ist. Es würde natürlich besonders halt durch diese Senkung der Bürokratiekosten und der Diversifikationseffekte halt einen Vorteil für diese großen Länder bedeuten. Dann möchte ich noch weiter eingehen auf die letzte Säule, die Marktdisziplin, die Offenlegungspflichten, sowohl gegenüber der Aufsicht, dem Supervisory Report, und aber auch gegenüber der Öffentlichkeit, Public Disclosure. Hierbei soll eine Anlehnung an die internationalen Rechnungslegungsstandards erfolgen. Hier ist natürlich ganz offensichtlich, dass man diese Transparenz darlegen möchte. Man möchte Transparenz auch gegenüber den Versicherten und insofern wieder diese Aufgabe auch des Level Playing Fields, die wir hier haben. Das ist in der Anforderung natürlich insofern für die Deutschen kein Problem. Wir haben ja bereits im HGB, in Paragraphen 1315, Paragraph 315a HGB, bereits für kapitalmarktorientierte Unternehmen die internationalen Rechnungsstandards eingeführt. Ebenso in Paragraph 325a HGB ein Wahlrecht für die internationalen Rechnungsstandards. Im Übrigen ist dies ja auch ein generelles Thema am Institut für Wirtschaftsrecht. Wir haben bereits hier eine Veröffentlichung von Susanne Probst in den Beiträgen zum transnationalen Wirtschaftsrecht zu den internationalen Rechnungslegungsstandards und auch wurde das schon hier bei Law After Lunch besprochen im letzten Semester durch Herrn Dr. Carsten Nowot, sodass ich darauf nur verweise und damit zum Abschluss komme. Solvency II, also aktuelle Tendenzen, die sehr kontrovers gegenwärtig noch diskutiert werden. In der E-Mail wurde ja die Frage gestellt, ausreichende Aufsicht. Also, wie schon gesagt, die ausreichende Aufsicht ist in Deutschland durchaus gegeben. Schon bereits durch die 9. VAG-Novelle sind maßgebliche Teile von Solvency II bereits im deutschen Recht vorhanden. Also diese Tendenz zu mehr qualitativer Aufsicht, mehr Risikomanagement ins Fokus rücken. Das alles gibt es hier schon. Nur Solvency II, das besondere Interesse auch Deutschlands ist es ja hier, auch für die Versicherungswirtschaft positive Effekte herauszuholen. Ein Level Playing Field in Europa zu schaffen, auf der einen Seite, dann diese ganzen Vorteile der Gruppenaufsicht, die ich dargestellt habe, diese umzusetzen und insofern dann auch in Europa diese Sicherheiten zu gewährleisten. Es gibt ein gutes Zitat dazu, was aus dem Umkreis von Charlie McCreevy, dem zuständigen Kommissar für den EU-Binnenmarkt, stammt und der sagte, es ist eigentlich etwas traurig, dass die Politiker eigentlich immer generell, wenn die Krisenzeiten anbrechen, dann meistens in ihren politischen Reden sehr dazu geneigt sind, dann Lösungen zu finden. Aber wenn er das hier beobachtet auf europäischer Ebene, dann werden meistens die Eigeninteressen in den Vordergrund gestellt und daran scheitern manchmal dann vernünftige Projekte. Und so wird es dann wohl auch mit Solvency II geschehen. Man sagt so etwa, dass die Chancen zur Umsetzung von Solvency II bei 40% zu 60% liegen. Sie liegen also nicht unbedingt gut. Aber ich denke vielleicht, dass in den weiteren Verhandlungen, wenn Frankreich jetzt schon ein gewisses Entgegenkommen bei der Gruppenaufsicht signalisiert, dass dann eventuell, nachdem dann alle Interessen vielleicht gleichermaßen zurückgestellt oder befriedigt worden sind, dass man dann doch zu Solvency II finden wird. Allerdings wahrscheinlich in einer eher verwässerteren Form, als ich sie hier dargestellt habe und als sie hier eigentlich vielleicht eher dem Gesamtinteresse entsprochen hätte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.